So, ich begrüße euch herzlich hier zu meinem Vortrag, Demo-Workshop, wie surfe ich sicher im Netz. Mein Name ist Nico, ich bin jetzt seit 2 Jahren hier beim C3D2 mit aktiv und möchte euch das jetzt hier etwas vorstellen. Zum einen möchte ich, das sind so die Punkte, auf die ich eingehen möchte, was zum sicheren Surfen wichtig ist. Zum einen die Wahl des Browsers. Dann gewisse Sicherheitsaspekte, die im Internet wichtig sind und auch bedacht werden sollen, müssen. Dann werde ich eine Konfiguration vorführen, praktisch mit einem Beispielbrowser, wie das so läuft, auch mit Plugins und allem, was dazugehört. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen auf grundsätzliches Verhalten so im Internet und auch im E-Mail-Verkehr eingehen. Denn die Sicherheit, man ist nur so sicher, wie man sich auch verhält. So, zur Wahl des Browsers. Man hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Wenn man lustig ist, hat man zum Beispiel bei Windows-Systemen gleich einen dabei. Nicht zu empfehlen. Aber ich glaube, das gehört schon fast zum allgemeinen Wissen. Internet Explorer hat man zur Auswahl. Chrome, Opera, Firefox, Chromium, das sind so ein paar Beispiele für ziemlich verbreitete Browser. Einige davon sind ziemlich gut. 2 davon sind auf jeden Fall zu empfehlen. Warum sie zu empfehlen sind, sie haben keine geschlossenen Quellen. Das heißt, das sind Community-Projekte, open-gesourcete Software. Das heißt, jeder kann sich den Quelltext herunterladen, ihn sich anschauen, Dinge darin finden, die fehlerhaft sind, sie selber reparieren, sie einreichen und dann wird das auch übernommen. Dementsprechend ist es da schwerer, Fehler, dass da Fehler länger drin überleben. Und es gibt mehr Leute, die grundsätzlich reinschauen können. So, auf jeden Fall zu empfehlen sind hier aus der Reihe Firefox. Ist altbekannt, ist auf jeden Fall Open Source. Und Chromium. Bei Chromium muss man sagen, es ist praktisch die Softwarebasis, auf der Chrome aufbaut, bevor Google da noch seine lustigen geheimen Dinge und Zutaten hereinpackt. Gibt es unter dem Namen Iron auch für Windows? Ist also, wer den Chrome-Browser cool findet, weil er schnell ist und relativ ressourcenschonend, dann kann, es geht. Vergleichsweise geht es. Ansonsten könnte man sich noch Midori anschauen. Der ist sehr klein. Aber weiter. Zu den Sicherheitsaspekten. Es gibt HTTPS. Das ist verschlüsselte Kommunikation über HTTP. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Den HTTP-Referrer, das ist ein Bestandteil der Anfrage an einen Server, ob man von wo man kommt. Der User Agent ist ein Stück Text, das einen identifiziert, was für ein Browser man ist, so auf welcher Softwarestufe man sich so bewegt. Nützlich, aber sind Informationen, die man rausgibt. Cookies sind ja jetzt auch wieder ein bisschen in aller Munde, was mit denen los ist. Das sind kleine Textstücke, die Einstellungen oder auch ein bisschen das Surfverhalten protokollieren und auf dem Computer gespeichert sind. JavaScript, eine Erweiterungssprache für Browser, für Webseiten und dann das grundsätzliche Problem des User-Tracking, praktisch die Zurückverfolgung und der Mitschnitt von Aktivitäten der Nutzer auf Webseiten. So, zum HTTPS. Normale HTTP-Übertragungen sind völlig unverschlüsselt. Jeder, also wenn ihr in einem offenen WLAN, wie wir es hier haben, jemand sitzt und ihr gerade surft, kann das jeder theoretisch mitlesen. Aber trotzdem, nur weil es HTTPS ist, heißt es nicht, dass die Seite, die dahinter ist, sicher ist. Also HTTPS ist nur die sichere Verbindung. Was auf der Seite selbst ist, ist davon nicht beeinflusst. Ihr könntet von der Seite selbst ja ausgenommen werden. Das ist so der Fall. HTTPS funktioniert über Zertifikate, die man sich ausstellen lassen kann. Man kann sie sich aber auch selber erzeugen. Das führt zu dem Problem, dass der Computer, den man selber benutzt, in der Regel das Zertifikat nicht kennt und es keine Autorität gibt, die dieses Zertifikat sozusagen unterschrieben hat. Das führt zu einem kleinen Sicherheitsalarm in der Regel. Deswegen, es gibt Seiten, die verursachen diesen, obwohl sie einfach nur ein selbst erzeugtes Zertifikat haben. Man muss halt schauen, ob man der Seite in dem Moment dann auch vertrauen möchte. Der Referrer ist, wie gesagt, er zeigt an, also von wo man gekommen ist. Wenn man einen Link anklickt, bekommt die Seite, die man danach besucht, praktisch darüber mit, von welcher Seite man vorher gekommen ist. Also man kommt von Google, weil man da auf ein Suchergebnis geklickt hat. Das steht dann im Referrer drin. Ist wie gesagt keine Sicherheitslücke an sich, aber man kann damit Bewegungen zwischen Seiten protokollieren und auch zurückverfolgen. Steht dann alles nämlich in den Logs drin. So, zum User Agent. Verrät einen praktisch das Betriebssystem und den Browser. Auch keine Sicherheitslücke, aber das ist auch so, je individueller der Browser ist, desto individueller wird auch der User Agent. Man wird eindeutiger identifizierbar und das möchte man auch nicht unbedingt, wenn man etwas unterm Radar bleiben möchte. So, zu den Cookies. Nützlich, aber auch nicht so nützlich. Cookies sorgen dafür, dass man zum Beispiel bei Seiten, zum Beispiel in Foren angemeldet bleibt oder dass bestimmte Sucheinstellungen gespeichert bleiben. Sie liegen bei einem selbst auf dem Computer, werden dort abgelegt, aber jede Seite kann da sozusagen in diesen Cookie-Speicher reinschauen und sich mal alle Cookies ansehen. Und werden dementsprechend auch sehr gerne benutzt, um das Surfverhalten der Leute im Internet zu protokollieren. Ein bisschen zu schauen, auch welche Sucheinstellungen man hat. Da wird teilweise ziemlich viel in den Cookies gespeichert. Ja.
Wenn du sagst, dass auch Anmeldeinformationen...
Anmeldeinformationen an sich nicht. Es sind nur sogenannte Session-Cookies, die sozusagen eine Sitzung authentifizieren und die haben eine bestimmte Gültigkeit. Das heißt, wenn jemand mit einem gültigen Session-Cookie auf eine Seite geht, hat er sozusagen bereits eine Sitzung offen. Das heißt, man ist zum Beispiel bei einem Forum bereits angemeldet. Die Session-Cookies kann man auch anderen Leuten in offenen Netzwerken klauen. Habe ich mal aus Demonstrationsgründen mal gemacht, dass ich jemandem sein Facebook-Session-Cookie geklaut habe, als es noch ging. Mittlerweile nutzt Facebook grundsätzlich HTTPS, da geht das nicht mehr. So. So, JavaScript. Gerne benutzt, um dynamische Webseiteninhalte zu machen oder auch Animationen auf Seiten. Auch gewisse Zusatzfunktionalitäten speziellerer Art sind darüber machbar. Auch so lustige kleine grafische Spielereien. Ist lustig, aber ist auch ein bisschen so ein Megafon, da es tatsächlich dann so weit geht, dass man über JavaScript-Anfragen an den Rechner herausfindet, welche Bildschirmauflösung man zum Beispiel benutzt. Was eigentlich den Browser weniger was angeht, aber man kriegt das ungehindert raus, man kann es nicht blocken. Es sei denn, man schaltet JavaScript aus. So, das User-Tracking. Das ist eigentlich kein Bestandteil des Internets, aber es ist halt ein Verhalten, das sehr viele Web-Anbieter machen. Google speichert Web-Anfragen von wo, wann, welche Suchbegriffe eingegeben wurden, auf welche Links dann geklickt wurde, das wissen Sie auch. Das ist etwas, da kann man eigentlich nur dagegen vorgehen, indem man etwas Lärm sozusagen verursacht, praktisch blinde Anfragen sendet. Fragen? Genau, es gibt auch Suchmaschinen, die sozusagen aktiv gegen das Tracking vorgehen. Da gibt es als namhaftes Beispiel DuckDuckGo. Die benutzen zwar als Suchmaschinen-Backend zwar wieder Google, aber Google bekommt nicht mit, von wem die Anfrage tatsächlich gesendet wurde. Sie bekommen nur von DuckDuckGo die Anfrage, wir haben hier eine Suche nach dem und dem Begriff. Dementsprechend kleinere Suchmaschinen verwenden, also Google, Yahoo, Bing, beiden. DuckDuckGo ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die gehen da auch tatsächlich dagegen vor. Die haben das auch in ihren Datenschutzerklärungen drin, dass sie überhaupt nichts weitergeben, dass sie auch minimal Sachen speichern. Dementsprechend sollte da tatsächlich was doch gespeichert werden, kann man sie an ihre eigenen Datenschutzerklärung auch festnageln.
Wie heißt die Suchmaschine?
DuckDuckGo, ntntg.
Ah, okay.
.com. Also echt zu empfehlen, ist sehr gut. Er hat auch ziemlich paar Erweiterungen noch drin, dass man die Suche noch besser filtern kann, also die Suchergebnisse. Und sie ist auch sehr minimal mit der Werbung. Also sowas wie diese Sponsor-Links gibt es da nicht wirklich. Vielleicht einen, aber nicht halt diese Seitenleiste und die ersten vier, wie bei Google das ist. So, dann kommen wir zur Musterkonfiguration. Ich mache die anhand von einem Chromium-Browser. Weil ich den so gut finde. Wie gesagt, das ist eben selbst überlassen. Die meisten Plugins gibt es entweder mit ähnlichen Namen oder sogar mit gleichem Namen auch für andere Browser. Nein. So, gehen wir über. So, das ist so ein... das sieht man jetzt etwas schlecht. Lass mich mal ein bisschen an den Farben spielen. Oder auch nicht.
Visuell gestörte sozusagen, also vielleicht gibt es ja noch so ein Aufheller- Kontrastprogramm.
Ich versuche da gerade. Sehr gut. Das sieht man jetzt viel besser. Wie gesagt, das ist Chromium. Wie ich schon vorher sagte, es ist die Basis von Chrome, bevor Google seine Zutat X einmischt. Er ist komplett offen. Man kann sich den Quelltext runterladen, man kann ihn sich selber kompilieren. Für Windows-Benutzer gibt es ihn als Iron. So, das ist auch mal. So sieht übrigens DuckDuckGo aus. Also, das ist der Browser, von dem ich sprach. Der ist auch quelloffen und der ist praktisch für Windows kompiliert und fertig. Ist praktisch genau dasselbe wie Chromium für Linux. Ja.
Das ist natürlich ein Kompilator aus Chromium werden. Aber
er ist etwas modifiziert worden, ja.
Gibt es aber die modifizierte Quelle von
Iron? Soweit ich weiß, haben die tatsächlich die Quellen auch offengelegt.
Okay, also richtig doch schon oben.
Ja, die Quellen sind offen. Soweit ich weiß, ich habe den selber auf meiner Windows-Maschine, ich habe mir das echt extra nochmal durchgelesen, bevor ich es runtergeladen habe. Da kann tatsächlich jeder sich die Quellen runterholen und dran rumspielen und selber kompilieren, wenn er Spaß hat.
Würde
ich sagen. Nee, ist ja eine berechtigte Frage. So, zur Konfiguration. Hier ist die Konfiguration bereits fertig. Es tut mir leid, es ist alles in Englisch, aber ich glaube, wir sind eigentlich alle mächtig genug, das zu verstehen, was da steht. So, das sind so die ersten paar Sachen, die man einstellen kann. Die sind eigentlich eher unwichtig. Das sind ein paar schöne Sachen, Suchmaschinen, User, Default-Browser. Das eigentlich Wichtige ist in den versteckten oder ein bisschen versteckten erweiterten Einstellungen. Und da geht es dann halt los mit Privatsphären-Einstellungen, zum Beispiel halt Einstellungen über Inhalte. Das ist eine sehr wichtige Einstellung, zum Beispiel wie lange lokale Daten von Webseiten gespeichert werden auf dem Computer. Eine gute Einstellung ist es, praktisch so lange der Browser läuft, sind die Daten da. Wenn er geschlossen wird, werden sie gelöscht. Bilder, JavaScript. JavaScript, entweder man macht das ganz aus oder man lässt es noch durch ein Plugin verwalten, welche JavaScript-Scripts laufen sollen. Ich habe das jetzt generell an, weil ich dann später noch ein Plugin habe, das das weiterverwaltet. Webseiten sollten grundsätzlich keine Protokolle auf dem Computer verwalten, finde ich persönlich richtig. Kann auch anders eingestellt werden, aber das ist halt jedem das Seine. Plugins habe ich persönlich gerne, wenn die erst dann laufen, wenn ich es ihnen erlaube. Das heißt, ich muss sie anklicken. Das sieht man halt bei YouTube auch gerne, dass ich dann halt ein entsprechendes Ersatzfeld habe, solange für das Video. Ich muss dem Video erst erlauben, dass es läuft. Ist manchmal nett, wenn es das tut, wird nämlich sonst manchmal nervig. Man weiß nie, was im Hintergrund läuft, so läuft es nicht. Pop-ups, ja, grundsätzlich keine Pop-ups. Location, also der Standort des Rechners, man kann über die IP-Adresse begrenzt auch den Standort des Rechners erfahren. Nennt sich GeoIP. Manchmal ist es interessant, hier einfach die Webseite jedes Mal fragen lassen, wenn sie das einsetzen möchte, ist man auf der sicheren Seite. Es gibt Webseiten, die können den Mauscursor verbergen. Ich finde das nicht gut. Ich möchte meinen immer sehen und dementsprechend ist das auch so eingestellt. Hier, Mouse Cursor, do not allow any sites to disable the mouse cursor. Ja, es gibt Seiten, die können das. So können sie es nicht. So. Naja, Tasteneingaben können sie, das ist halt hauptsächlich in JavaScript, können die da praktisch sozusagen auf der Oberfläche der Seite den Mauscursor verbergen lassen. Und natürlich können sie dann auch auf der Oberfläche Tastatureingaben abfangen, das geht auch. Das sind halt alles Ereignisse, die abzugreifen sind, aber natürlich nur, wenn die Seite halt im Fokus ist. Das ist wiederum vom Betriebssystem die Vorgabe, dass der Browser halt im Fokus sein muss. Ja, genau. Dann, es gibt natürlich auch Laptops mit Kameras und Mikrofonen. Da sollte man auch grundsätzlich die Webseiten anfragen lassen, ob sie auf diese Geräte zugreifen können. Und zum Schluss, Plugins sollten nicht auf dem Computer selber Datenzugriffe haben können. Ist wichtig, es könnten halt irgendwelche nicht ganz so sauberen Plugins sein. Dann bleibt das halt im Browser hängen. So, das sind so Daten, Privatsphäre-Einstellungen, die so wichtig sind. Wenn dann danach noch Fragen sind, kann ich noch auf andere Dinge eingehen. Passwörter und Formulare speichern, je nach Geschmack. Das sind. Ja.
Gehe ich schon mal direkt rein. Gehst du noch auf die Sicherheit von Passwort-Saves unter den Browsern ein?
Nein, aber ich propagiere gerne das Verfahren, alle Passwörter im Kopf zu haben und sie per Hand einzutippen. Okay. Wie man auch hier sieht, in meinen Einstellungen erlaube ich grundsätzlich nicht, dass irgendwelche Formulare gespeichert sind und auch Passwörter werden bei mir nicht gespeichert. Ich habe halt zum Beispiel auch an anderer Software ziemlich lustig erlebt, wie Passwörter, nennen wir es, gesichert werden, und zwar am Chat-Client Jabber, nicht Jabber, Entschuldigung, an Pidgin, der die Passwörter im Klartext in einer XML-Datei speichert. Hat mich ziemlich erschrocken und seitdem speichert Pidgin bei mir die Passwörter nicht mehr. Ja, sowas gibt's. So. Das sind so die wichtigen Einstellungen am Browser selbst. Dann möchte ich noch auf ein paar zusätzliche Plugins eingehen, die man sozusagen mit drin haben sollte, damit man halbwegs sicher und ohne Müll im Internet surft. AdBlock Plus, wie der Name schon sagt, das ist ein Werbeblocker. Ist auf jeden Fall immer sehr nützlich. Als zweites habe ich Ghostery, was dafür sorgt, dass bestimmte JavaScript-Bestandteile, die explizit zum User-Tracking da sind, nicht funktionieren. Es gibt dann noch das sogenannte NoScripts-Plugin. Das habe ich jetzt nicht geladen. Hatte ich früher mal, bevor ich den Laptop mal neu aufsetzen musste. Finde ich jetzt gerade nicht. Entschuldigt bitte. Was?
Oder heißt das nur
jetzt? Nee, es ist...
Vielleicht ohne
F? Könnte sein. Das ist so ein Logo mit einer Pyramide gewesen. Egal. Finde ich jetzt nicht, tut mir leid. Das blockiert grundsätzlich sämtliches JavaScript. Aber da ich halt leider auf Seiten unterwegs bin, wo ich JavaScript halt durchaus brauche, bin ich halt auf die etwas leichte Variante, dass alle User-Tracker einfach blockiert werden. Auf jeden Fall sollte man, wenn man sich Ghostory installiert, sollte man darauf achten, dass er unter den erweiterten Einstellungen auf jeden Fall beim Auto-Updaten sämtliche neue Elemente gleich automatisch mit auswählt zum Blocken. Sonst muss man das jedes Mal manuell tun. So sind sie dann gleich drin. So, weiter.
Kann ich nochmal
los? Ja, klar. Das Problem ist, ich kenne mich damit nicht wirklich aus.
Es gibt halt die Option.
Es gibt die Option Ghost Rank, was, ja, jetzt muss ich ehrlich gesagt sehr aus den Fingern saugen, aber Ghost Rank, ja, statistische Daten über die Webseitenbenutzung. Wenn man das machen möchte, wenn man tatsächlich die Leute dabei unterstützen möchte und sozusagen, wenn auch anonymisiert, doch Daten über sich preisgeben möchte, kann man das anmachen. Freuen sich auf jeden Fall Leute, wenn man das tut. Ja, das kann sein. Ich bin ein bisschen paranoid, tut mir leid. Gut. Hier habe ich das Script Referrer Control, die Extension. Ich mag es halt nicht zu sagen, von wo ich herkomme. Dementsprechend ist er eingestellt, dass er gar nichts sagt. Der Referrer ist bei mir leer. Das klingt dann für jeden Webserver so, als ob ich die Webseite manuell, den Link manuell in die Adresszeile eingefügt hätte. Und zum Schluss, Cookie Manager ist auch nützlich. Es gibt halt ein paar Seiten, da möchte man die Cookies behalten für eine Weile. Ja, es gibt ein paar Seiten. Es gibt ein paar Foren, da bin ich Mitglied. Da bin ich durchaus froh, wenn die Cookies dann da sind. Ansonsten wird bei mir alles an Cookies gelöscht. Kann man alles in diesen Einstellungen hier einstellen, was gespeichert wird. Hier steht zum Beispiel, dass alle Cookies innerhalb von 5 Minuten gelöscht werden. Oder alle 5 Minuten, alle Cookies, die nicht erwünscht sind, werden gelöscht. Ja, Fragen?
Okay, wenn Fragen, dann zu dem Peer-Control. Meines Erachtens war die Standardeinstellung von der Peer-Control, alles zuzulassen. Man kann das sehr schnell ändern, aber es ist nicht die Standardeinstellung.
Ja, das stimmt. Das ist die Standardeinstellung, deswegen klickt man hier auf Block. Das habe ich gemacht, das ist schnell gemacht und dann kommt gar kein Referrer mehr irgendwo an. Es wird einfach keiner abgesendet. Ansonsten kann man das natürlich auch nach Webseiten filtern, wenn man bestimmten Seiten halt doch mitteilen möchte oder es braucht oder muss, wo man herkommt. Es gibt ein paar Seiten, da ist das durchaus wichtig. Es gibt bei Shopseiten, es kann Shopseiten ein bisschen auseinanderbringen, wenn man kein Referrer absendet. Oder auch solche Online-Bibliotheksdienste oder Zeitungen, die praktisch sozusagen erst über den Referrer feststellen, ob man sozusagen die Bezahlbarriere passiert hat.
Ja, das ziemlich putzig. Bin eher putzig.
Klingt putzig, ja, aber das ist so. Es muss manchmal sein, dass man sie filtern kann. Ich habe das nicht, aber ich kenne Fälle, da musste ich das tatsächlich schon mal dafür anmachen. So, das waren so die Extensions, die ich benutze oder die ich auch jedem empfehlen würde. Wenn er jetzt zurückgeht, das Verhalten im Internet ist sehr wichtig, mindestens genauso wichtig wie ein guter Browser. den man auch richtig konfiguriert hat, weil selbst wenn du konfiguriert hast und wenn man unvorsichtig im Internet ist, kann man trotzdem Daten leider im Internet preisgeben. Das betrifft halt nicht nur das Internet, das man über den Browser erreichen kann, sondern auch E-Mails. E-Mails können halt auch ziemlich leicht zurückverfolgt und auch ausgelesen werden. Was besonders wichtig ist, auch durch falsches Verhalten im Internet kann man sich strafbar machen. Also wieder auch nicht übervorsichtig sein und falsche Namen und falsche Adressen bei Webshops eingeben. Das ist Betrugsversuch. Wird geahndet. So, Verhalten im Internet. Zum Browsen sollte man grundsätzlich HTTPS verwenden. Die meisten Seiten bieten das halt an. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Rechner selbst und dem Server, auf dem die Webseite liegt, ist verschlüsselt. Man muss dann halt ein bisschen auf die Zertifikate aufpassen. Wenn es vom Browser eine Alarmmeldung gibt, dass das Zertifikat so nicht erkannt wird oder es da einen Fehler gibt, sollte man dann schon überlegen, ob man da eine Sicherheitsausnahmeregel hinzufügen möchte oder nicht. Kommt auf die Seite an. Grundsätzlich, persönliche Daten gehören nicht wirklich ins Internet und auch insbesondere Facebook oder ähnliche soziale Netzwerke sind Bestandteil des Internets und da sind die Daten nun mal nicht so privat wie in einem Gespräch unter Freunden irgendwo in der Kneipe. Das ist halt, die sind dann da und im Zweifelsfalle bleiben sie dort auf ewig. Deswegen Vorsicht. Dann gibt es noch Software, wenn man installiert, kommt auch gerne dazu, dass man irgendwelche lustigen Toolbars oder auch Werbung gibt es im Internet so installiert dieses lustige Smiley-Päckchen und hab Spaß. Man weiß nicht, was mit diesen Toolbars noch mit oder Smiley-Päckchen halt mit im Huckepack mit installiert wird. Deswegen muss man da sehr aufpassen. Und zum Schluss, man sollte grundsätzlich, wenn man Passwörter eingibt für Foren, für E-Mails, für alles Mögliche, wofür man im Internet Passwörter braucht, bei der Wahl der Passwörter grundsätzlich für jede Seite ein neues Passwort und auch ein möglichst starkes Passwort. Dazu, zum Thema starkes Passwort, habe ich hier einen kleinen Comic aus dem Internet mir geschnappt. Da ist es eigentlich sehr schön dargestellt, was eigentlich ein starkes Passwort ausmacht. Es ist halt nicht, dass man einzelne Buchstaben durch Zahlen ersetzt und das Passwort trotzdem sehr kurz ist. Es geht eher auf die Länge des Passwortes an, ob es stark ist oder nicht. Und dann sollte man doch noch Sonderzeichen einstreuen oder Zahlen. Also das Passwort, das hier als Optimalbeispiel dargestellt wird, das Correct Horse Battery Staple, ist eher mittelstark. Es ist lang, aber es hat zum Beispiel keine Groß- und Kleinschreibung, es hat keine Sonderzeichen wie Punkte, Kommata oder Zahlen sind auch nicht drin. Macht diese auch noch zum Bestandteil eures Passwortes und es ist wirklich sehr sicher. Dementsprechend. Und wenn ihr euch die Passwörter nicht merken könnt, ist es nicht schlimm, wenn ihr sie euch mit auf ein Stück Papier aufschreibt und mit euch herumtragt. Ist weniger kritisch, als überall dasselbe Passwort zu benutzen. Und zu E-Mails. Ich erhalte, oder jeder erhält ab und zu mal so lustige E-Mails wie: ich brauche dringend Hilfe oder dieser Mensch ist gestorben und hat ein Vermögen hinterlassen, das nun niemand erben wird. Ich würde da so einen Geldtransfer ermöglichen, brauche da aber Unterstützung. Das sind ziemlich fiese Abzocker, die möchten von euch nur einfach nur wie nennen sie es so schön, Vorschusszahlungen haben oder Bestechungsgelder. Ja. Oder genau. Oder das habe ich auch schon bekommen, genau, E-Mails, wo man um Kontodaten gebeten wird. Man muss einfach nur, ja, dass man Geld überwiesen bekommt, man darf einen Teil behalten und soll dann praktisch an Konten einfach weiterschicken. Das ist Geldwäsche, man macht sich damit strafbar, wenn man das tut. Und auch es. Keine Seite wird von euch per E-Mail verlangen, dass ihr eure Login-Daten, eure Kontodaten oder gar Kreditkarteninformationen weitergebt. Die machen das meistens über gesicherte HTTPS-Verbindung, aber ich habe auch schon Seiten, also Betrugsseiten, Phishing-Seiten erlebt, die das auch schon über HTTPS machen. Also sehr vorsichtig sein. Sobald es darum geht, irgendwelche Kontoinformationen irgendwo hinzuschreiben. Ja.
Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen wirst. Browser, Adresszeilen, Vorhebung?
Ja. Zum HTTPS. Der Browser hebt auf jeden Fall immer hervor. Ja, oder meistens.
Domain-Teile meinen.
Ja.
Es gibt Firefox oder Opera, da irgendwann damit angefangen, Domain-Teile, die Hauptdomain-Teile hervorzuheben.
Ja.
Also keine Ahnung, Deutsche Bank oder so.
Hm.
Und nicht, dass man das durch so ein unschüssiges Subdomains halt, Deutsche Bank. Böser Host. China oder so, dass man das ein bisschen hervorhebt, dass man quasi auf der kryptisch langen URL sieht, das ist diese Host-Version. Weiß ich nicht. Modern, also Chrome, dass das Chrome auch nutzt oder so? Oder?
Ja, Domains werden hervorgehoben, das kurz. Okay. Aber dann wird praktisch nur noch auf den Teil www.domainname
Top-Level-Domain. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass ein Mensch so sieht, dass es jetzt der Bus ist, in dem ich eigentlich reden will.
Genau, da sollte man auch auf jeden Fall aufpassen. Das habe ich mir auch zur Angewohnheit gemacht, bevor ich anfange. Ich benutze halt auch Online-Banking. Bevor ich halt anfange, meine Kontonummer und mein Passwort einzutippen, gucke ich nochmal auf die Adresszeile. Ja, ich benutze HTTPS und ja, das ist meine Bank. Wichtig. So, hiermit bin ich am Ende meiner eigentlichen Präsentation. Ich bin aber auf jeden Fall noch da. Ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mich lynchen, machen, was ihr wollt. Löchert mich. Also gibt es Fragen? Ich hoffe, es hat euch allen soweit geholfen, gefallen, Informationen gegeben. Ja.
Ja, war ja mal vor ein bisschen längerer Zeit schon in meinen Medien, dass Facebook über diesen Like-Button auf irgendwelche anderen Homepages auch Informationen abgreift. Ist das mit deinen Tipps sozusagen auch mit abgedeckt oder ist das mittlerweile behoben worden?
Dass Facebook mit den Like-Buttons auf anderen Webseiten auch Informationen abgreift, ist soweit auch abgedeckt, da diese Funktion über JavaScript läuft. Mhm. Und gehört bei Ghostory auf jeden Fall auch mit zu den Tracking-Scripts, die geblockt werden.
Okay.
Die sind also dann auch weg. Ja.
Dann hätte ich nochmal eine Frage, ich bin schon ein bisschen älter. Aber es gab neben JavaScript auch die Möglichkeit, einfach Tracking zu betreiben, indem man Grafiken anbietet. Das kleine, eventuell unsichtbare, einmal ein Pixel große Bilder, Webbugs manchmal genannt, die einfach auf einen anderen Host zeigen und der dann einfach quasi aber JavaScript mit einbettet an der Stelle, das eventuell zwar nicht mit ein ausgeführt wird, aber dennoch gewisse Metriken, wie eben der User-Agent oder was auch immer, hat über HTTP gesendet wird. Gibt es da eigentlich Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
Das Entgegenwirken gegen technische Webbugs, dann würde ich, also da es auch wieder über JavaScript läuft, würde ich dann echt empfehlen.
Es ist kein JavaScript, das sind nur Bilder.
direkt Bilder auf
einer Seite. Ja, aber wenn es nur Bilder sind, wenn egal wie das Bild halt eingebunden wird, über den Abruf des Bildes kann der User Agent ausgelesen werden. Aber wenn man eben halt den User Agent kann man auch modifizieren. Ich benutze einen Standard Chromium, da falle ich so nicht viel weiter auf. Ich falle als Linux-User auf, mehr nicht. Es wäre anders, wenn ich mein Chromium selber kompilieren würde. Ja, man bekommt den User Agent und den Referrer bekommt man, wenn es nur die Grafik ist, kommt man da auf jeden Fall raus.
Also es gibt bei.
Ansonsten, wenn es JavaScript ist, würde ich dann empfehlen, dann wieder JavaScript komplett zu blocken.
Also es gibt, glaube ich, bei Firefox oder bei Opera gibt es die Option bei Bildern, Bilder vom Hauptserver zulassen, generell zulassen? Oder
das ist Opera. Das ist Opera. Das ist eine besondere Einstellung bei Opera, dass man sozusagen nur Bilder erlaubt, die vom Server selbst kommen. Ist halt etwas schwierig, zum Beispiel auch bei Zeitungen, die gerne die Bilder nicht direkt bei sich haben, sondern sie praktisch von der deutschen Presseagentur zum Beispiel einbinden. Mhm. Die sind dann auch weg.
Mhm. Aber wo das viel relevanter ist, ist bei E-Mails. Da wird es oft gemacht, dass du so ein ganz Mini-Bild mitschickst und wenn dein E-Mail-Client das Bild lädt, ist sozusagen verifiziert, dass die E-Mail-Adresse, wo es hinging, eine E-Mail-Adresse ist, die benutzt wird.
Ja.
Deswegen immer ausschalten, dass Bilder angezeigt werden.
Oder grundsätzlich externe Inhalte beim E-Mail-Client ausschalten. Ist aber, soweit ich weiß, bei Thunderbird oder iStuff, je nachdem, welchen Namen man benutzt, grundsätzlich schon aus. Also das ist Standard, dass die das nicht machen. Er fragt einen eher, ob man sozusagen die externen Inhalte anzeigen möchte, weil es da welche gibt.
So, ja. Du sagtest vorhin, dass Chromium quasi der Unterbausatz von Google Chrome, dem Browser ist.
Genau.
Das heißt also, alle Plugins, die bei Google Chrome funktionieren, sollten dann auch bei Chromium laufen.
Genau, das ist der Fall. Alle Plugins für Chrome laufen auch unter Chromium.
Es gibt den kleinen Einschränkungen, dass zum Beispiel das Chromium bei Debian, den älteren inzwischen Debian 6, was inzwischen durch 7 abgelöst wurde, war eine alte Version von Chromium, die so alt war, dass sie der Chromium Store aber nicht mehr unterstützt hat. Das heißt, man musste also schon Tricks anwenden, um sich die Dateien noch runterladen zu können, weil der Store schon gesagt hat, sie benutzen eine alte Version, wir unterstützen das nicht, also sie können jetzt nichts runterladen. Das konnte man umgehen.
Nichts, aber
Chrome 4 ist jetzt nicht so das Aktuelle. Und die haben gesagt, nee, das ist uns jetzt zu alt, da sagen wir, unser API hat sich schon so weit entwickelt. Tschüss. Es ging schon mit etwas Umstand, aber nicht so leicht, wie man es hätte
wünschen wollen. Jetzt auch nicht, da habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrung mit, kann ich jetzt auch nicht sagen, wie man das macht. Ich würde aber auch jedem empfehlen, wenn man tatsächlich Debian als Produktivsystem auf seinen persönlichen Computer benutzen möchte, dass man da nicht stable benutzt, sondern eher unstable. Mag zwar im ersten Moment böse klingen, aber das System läuft an sich schon sehr stabil und man bekommt halt möglichst aktuelle Software. So, gibt es noch weitere Fragen? Noch irgendwelche Punkte, die zu klären sind, irgendwas, was ich noch zeigen sollte? Irgendwas, was nicht ganz klar ist? Achso. Alle Freiheiten beseitigt.
Es gibt ja noch alternative Routing-Netze, über, man könnte auch sagen, Privatisierungsnetze sozusagen oder Anonymisierungsnetze. Wird das eventuell ein Thema?
Ja. Tor, das ist
noch nicht gesehen dieses Jahr. Die Zielbefreund habe ich noch nicht gesehen.
Okay. Tor, Tor ist nicht mein Spezialgebiet, aber Tor kann man auch unter Chromium benutzen. Muss man in den. Müsste man benutzen können. Ich bin da jetzt mir nicht so sicher. Eigentlich, es geht ja bei Tor geht es darum, dass man dem Browser sagen kann, dass auf einer bestimmten, auf einem bestimmten Port auf dem Rechner, den man selber benutzt, ein Proxy-Server läuft. Ich glaube, es ist SOX 5, das da läuft. Bin jetzt aber ehrlich gesagt spontan überfragt, wo diese Option ist. Ansonsten kann man natürlich auch, wenn man gerade Linux benutzt, kann man sein, sagen, dass das gesamte Betriebssystem einen Proxy benutzen soll. Dann geht auch der Browser und geht alles andere auch darüber. Praktisch der Systemproxy, und den kann man auf den Tor legen. Dann geht auch zum Beispiel der gesamte E-Mail-Verkehr über dieses Netzwerk, wenn man einen externen Client benutzt. So, also ich finde das jetzt nicht, wo man jetzt die Netzwerkeinstellungen von Chromium ändern kann. Bin da jetzt ehrlich gesagt nicht überfragt, tut mir leid. Da es jetzt scheinbar keine Fragen gibt, hoffe ich, dass ihr jetzt mit etwas mehr Wissen hier herausgehen könnt, dass ich euch soweit informiert haben konnte. Ja, dann war's das so von mir.